mit der Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach für diesen Morgen. Danke für den Sonnenschein, den wir einfach auf dieser Winterlandschaft heute Morgen sehen konnten. Und wir danken dir, dass du hier bist und dass du immer dort bist, wo ja wir auch auf dich schauen, wo wir dich in den Mittelpunkt stellen und wo wir auch dich suchen und dein Wort lesen. Und ich bitte dich jetzt für die Kinder, die hier durchgezogen sind, lehre sie auch ja wirklich einfach dir zu vertrauen, dich zu lieben und deine Schritte auch zu gehen. Im Kindergottesdienst segne die Mitarbeiter, die dort sich einbringen. Ja, und hilf uns jetzt einfach, dass wir dein Wort verstehen, wie du es gemeint hast, dass wir es hören können und dass du in unser Herz sprichst, Herr. Amen. Ja, wir sind ja noch ziemlich am Anfang des Jahres und Linda hat es auch vorgestellt, es geht heute um die Jahreslosung. Das ist ja ein Vers, den wir meistens am Anfang des Jahres irgendwo schon mal hören. Ich war ganz erfreut, als ich feststellte, bei euch in der Gemeinde gab es noch keine Predigt darüber. Ich habe gesagt, okay, das passt, dann darf ich das machen. Vielleicht gibt es auch ein Bild. Ich weiß nicht, ob wir ein Bild vielleicht dazu haben. Dann habt ihr es nochmal schwarz auf weiß, so ein bisschen die Jahreslosung. Ach so, das ist der Predigttext, den vielleicht einen Tick später. Aber Linda hat ihn ja schon vorgelesen, aus Psalm 34, Vers 15, die Jahreslosung. Sie ist ja, suche den Frieden, da ist es, und jage ihm nach. Es hört sich ja zunächst einmal ganz gut an. Frieden, da denken wir so ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ja, das geht so ganz wie Öl ab. Aber als ich den Vers so im Kontext gelesen habe, also in diesem Psalm 34, den Linda schon vorgelesen hat, auch insbesondere in dem Zusammenhang der Verse, die da drum stehen, da wurde mir eigentlich klar, es geht gar nicht so sehr unbedingt um Frieden in diesen Versen. Ich denke, es geht um etwas Wichtigeres. Und am Anfang, als ich die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, okay, es wird jetzt eine Predigt über Frieden. Und am Ende stellte ich fest, der Fokus rückte immer weiter etwas weg und es geht um was anderes. Also die sie jetzt erhofft haben, es wird eine Friedenspredigt, die muss ich schon mal gleich enttäuschen, aber es geht wirklich um was Wichtiges. Wir haben den ganzen Psalm 34 ja gelesen und das ist manchmal ganz schön, wenn uns am Anfang des Psalms ein bisschen gesagt wird, wer hat ihn geschrieben, wann hat er ihn geschrieben, in welchem Zusammenhang, hier ist es so. Und wir lesen, dass es ein Psalm von David ist, aber nicht vom König David, sondern ein relativ früher Psalm. Und zwar war er zu der Zeit noch Diener am Hof von Saul. Er war schon gesalbt zum König, aber er war noch nicht gekrönt. Saul war noch dort und er war auch vor Saul auf der Flucht. Er hatte sich gerade versteckt in einer Höhle. Viele kennen die Geschichte und er musste dann wieder fliehen, hat sich versteckt und hat letztlich diesen Psalm geschrieben als Dankpsalm für Errettung. Aber eingebettet in diesen Dankpsalm haben wir diese vier Verse, die heute auch der Predigttext sein sollen, nämlich die Verse 12 bis 15. Jetzt können wir sie mal gut haben. Ich habe es gebeten, oder die Techniker hat das ganz toll gemacht, dass ihr das auch lesen könnt in der Übersetzung, die ich zugrunde legt, ist die neue evangelistische Übersetzung, die auch sehr nah am Wort ist, aber doch auch eine gute Lesbarkeit hat. Ich will diese vier Verse 12 bis 15 noch einmal vorlesen für euch und ihr dürft sie auch gerne mitlesen. Das heißt, kommt, ihr jungen Leute, hört mir zu. Ich will euch lehren, Jahwe zu fürchten. Wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Der passe auf, was er sagt, dass er nicht lügt und mit Worten betrügt. Der tue das Gute und wende sich vom Bösen ab. Der mühe sich um Frieden mit seiner ganzen Kraft. Oder eben dieser letzte Halbsatz, der suche den Frieden und jage ihm nach. Ja, die Jahreslosung ist ja manchmal ein bisschen verkürzt. Hier ist es ja wirklich nur so die zweite Hälfte des 15. Verses, wo es um den Frieden geht. Aber wenn man sich diese vier Verse anguckt, dann denke ich, dann geht es um etwas anderes und das Thema ist Gottes Furcht. Aber wir wollen uns einfach mal diese vier Verse angucken und mal gucken, wie wir darauf kommen oder wohin das führt. Wer wird als erstes angesprochen? David spricht hier junge Leute an. Kommt her, ihr jungen Leute, hört mir zu. Da habe ich gedacht, das ist natürlich schön für mich bei Jugend für Christus, wenn ich merke, okay, das ist eine Predigt für junge Leute, kannst du gut verwenden, aber natürlich dürfen auch die Alten gut hinhören oder die Älteren. Der Vorteil der Jugend ist nur immer, wenn man was in der Jugend versteht, dann hat man meistens noch ein bisschen mehr vom Leben, um richtig danach zu leben. Wenn man das im späteren Alter versteht, das ist immer noch gut und immer noch wichtig. Man hat es vielleicht vorher nur nicht verstanden. Deswegen ist es das Vorrecht der Jugend, Sachen früh zu lernen und darauf sein Leben aufzubauen. Das ist das Schöne. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum David hier besonders die jungen Leute anspricht. Er meint die Alten genauso wie die Jungen. Aber die Jungen können noch viel in ihrem Leben draus machen, wenn man Dinge früh versteht. Das ist immer das Schöne, auch mit Jugendlichen zu arbeiten. Was ist sein Anliegen? Er sagt, ich will euch lehren, Gott zu fürchten. Wie denken jetzt vielleicht manche, damit kann ich nie so viel anfangen. Eigentlich überhaupt nichts, Gott zu fürchten. Gott ist doch Liebe. Er liebt mich doch, ich brauche ihn doch nicht zu fürchten. Ist das wirklich so? Ich denke, hier zeigt sich so ein bisschen dran, dass wir manchmal kein mehr so ganz realistisches Bild von Gott haben, wie er ist. So häufig hat in unserem Glaubensbild Furcht vor ihm, oder in manchen Übersetzungen steht Ehrfurcht, das ist, denke ich, das Gleiche, was gemeint ist, Furcht vor ihm, letztlich schon keinen Platz mehr. Gott ist Liebe, das ist natürlich sein Charakter, das ist das Zentrum seines Wesens. Gott ist Liebe, schließt aber nicht aus, dass Gott auch gleichzeitig erschreckend mächtig und unsagbar heilig und auch unendlich gerecht ist. Das ist er nämlich auch alles. Und Gott ist so gerecht, dass auch Sünde auch unter seinen geliebten Kindern, unter denen, die gerecht sind, auch in ihm einen heiligen Zorn auffallen lässt. Das wollen wir häufig auch nicht so gerne hören. Wir denken immer, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Also die Sünde ist so ein bisschen das Abstrakte, was er hasst. Ist es wirklich so? Ist es wirklich biblisch? Wenn wir ein paar Psalmen zurückgehen, im Psalm 5, Vers 6 heißt es, wer Böses tut, ist dir Gott verhasst. Das Böse tun wir auch alle mal. Das ändert nichts daran, dass Gott uns liebt, aber er ist auch absolut gerecht und er hat auch einen Zorn gegenüber Sünde und den Sündern. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir ein realistisches Bild von ihm bekommen. Auch ein Bild von seiner Heiligkeit, seiner Macht und seiner Gerechtigkeit. Und ich glaube, wenn wir das hätten, dann würden wir auch Ehrfurcht vor ihm haben und ihn auch fürchten. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir in der heutigen Zeit manchmal nicht so viel damit anfangen können. Es ist nichts Schlimmes, aber es ist eigentlich etwas Ernstes. Ich glaube, wenn wir Gott nicht Ehrfurcht vor ihm haben, ist es zunächst einmal unser Problem. Aber es gibt ja noch Hoffnung. Der Psalmist sagt, hört mir zu, ich will euch lehren, ich will euch beibringen, wie wir Ehrfurcht vor Gott haben können, wie es ist, Jahwe zu fürchten. Also wir haben noch Hoffnung. Ich glaube aber, und das ist eigentlich immer so in der Bibel, wenn wir von vornherein sagen, das ist nichts für mich, mir reicht's eigentlich, dass Gott Liebe ist, das reicht mir für das Konzept, die anderen Sachen, die blende ich mal lieber auf, dann schneiden wir uns bestimmte Dinge einfach ab. Wir werden Gott nicht so erkennen, wie er ist. Denn was Gott nicht macht, ist, dass er uns auf allen unseren Wegen begegnet. Also wir können Gott nicht erkennen, wie er wirklich ist und dabei selbst die Wege gehen wollen. Denn Gott zeigt sich uns letztlich auf seinen Wegen. Die Wege, die er für uns Menschen vorgesehen hat, die Wege, die er festgelegt hat, die er gegangen ist, auf den können wir ihn erkennen. Wir können nicht einfach unsere Wege uns ausdenken in unserem Leben, was uns halt am besten gefällt und denken, dass wir auf dem Weg dabei Gott finden werden. Und deswegen hilft es nichts, einfach von vornherein zu sagen, diese Ansicht von Gott gefällt mir nicht, dass Gott eigentlich ein Gott ist, den man fürchten muss, vor dem man auch Ehrfurcht haben müsste. Das klappt nicht. Aber wie geht das jetzt? Die Bibel sagt uns ganz klar, wir sollen lernen, Gott zu fürchten. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung, Gott wirklich kennenlernen zu können. Und das ist das Wichtigste, Gott kennenzulernen. Wie geht das jetzt? Wenn wir den nächsten Vers uns angucken, Vers 13, geht das Ganze los mit so einer rhetorischen Frage. Die ist eigentlich nicht schwer, die Frage. Wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Alle Welt schreit da, ich, hier, das will ich. Ich will etwas vom Leben haben, ich will lange glücklich sein. Wer will das nicht? Also wir alle sagen auf diese Frage, ja, ich. Aber ist doch krass, diese Frage ist letztlich verknüpft mit dem Vers davor und der ist sehr herausfordernd. Sie knüpft direkt an das Ziel dieser Unterweisung, die Bibel hier vornimmt. Und deswegen, und die Unterweisung ist, ich will euch lehren, Gott zu fürchten. Und im Zusammenhang bedeutet das letztlich, wenn du etwas vom Leben haben möchtest, dann solltest du anfangen zu lernen, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Wenn du glücklich sein willst, solltest du anfangen, Gott zu fürchten. Und ja, das passt uns vielleicht nicht ganz so gut. Besonders, weil wir leicht denken, es ist doch eigentlich unser Recht, unser Leben voll und ganz genießen zu können. Einfach mal etwas vom Leben haben zu wollen. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, als wir noch ein bisschen jünger waren, Johanna und ich, das ist jetzt schon 12 Jahre her, da sind wir nach Afrika gegangen, um dort missionarisch zu arbeiten. Aber ich weiß noch, für uns war das damals total wichtig, es vom Leben haben zu wollen, weil wir waren jung verheiratet, wir sind richtig ins Abenteuer gestartet. Ich weiß, wir kamen da an und wir hatten einfach ganz viele Erwartungen so an diese Zeit. Wir wollten Abenteuer erleben, klar, wir wollten auch helfen, wir wollten auch, dass vielleicht Leute uns besuchen und sehen, was wir dort Tolles machen. Ich weiß noch, wir kamen dort an und wir hatten einfach eine Hoffnung, auch eine schöne Wohnung das erste Mal zu haben. Und es war irgendwie alles nicht so toll. Wir hatten einen Teil von einem Haus, wo noch andere drin wohnten. Und es war die ersten Wochen unheimlich hart für uns, dass die auch da mal durchgingen oder sowas. Und es sollte vor allen Dingen schön sein. Und ja, man hat einfach nicht die Dinge dort gekriegt, um das schön zu machen. Und manche Sachen kann man einfach nicht mehr schön machen, wenn die so in Beton gebaut sind oder was auch immer. Und das hat uns am Anfang enorm gedrückt und enorm geärgert. Und es war, wir haben auch gemerkt, wir kommen überhaupt nicht rum im Land. Wir haben da so voll reingestartet in die Arbeit. Wir waren auch gebraucht. Das war vielleicht auch gut, aber wir haben gemerkt, da sind die Touristen. Namibia ist ein sehr schönes Land. Viele Touristen gehen dahin. Die Touristen, die 2 Wochen im Land waren, ist wirklich so, die haben in der Regel mehr gesehen als wir in 2,5 Jahren. Wir hatten noch nicht das Geld dazu, um zu reisen. Also es war so einiges an Frustration, die wir dort in den ersten Monaten so erlebt haben. Es wurde dann besser. Aber wir haben einfach gemerkt, Gott hat ziemlich unsere Rechte dort ein nach dem anderen oder unsere vermeintlichen Rechte ein nach dem anderen weggenommen. Was wir alles dachten, was wir vom Leben erwarten könnten oder dürften, was wir haben wollten, so richtig zu genießen. Und wir merkten, das fällt nach und nach alles weg. Es war nicht so schön. Aber wir dachten, wir haben das Recht, das vom Leben zu haben. Ich fand es ganz, ganz interessant, das Lied, das wir am Anfang gesungen hatten. Ich habe mich voll gefreut. Ich habe Linda gefragt, sie hat es ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte zu dem Lied kennt. Das ist im Ursprung ein englisches Lied, All is Well with My Soul oder It is Well with My Soul. Der Verfasser von dem Lied, der hat eine ganz bewegende und krasse Geschichte. Der war Engländer, hatte eine Frau, 4 Kinder und hat in Amerika, waren sie ausgewandert. Er hat versucht, dort sein Glück zu machen in der neuen Welt. Hat zuerst beruflich viel Erfolg gehabt und dann hat er in einem Börsencrash, oder war auch Spekulant, ich glaube in Chicago irgendwo, hat er quasi alles verloren und musste wieder zurück nach England, weil nur dort irgendwie noch Verwandtschaft war. Die haben dann quasi ihr Abenteuer Amerika auch abgebrochen. Und er musste aber noch wegen seiner Insolvenz da noch einiges aufarbeiten und hat dann seine Frau und seine 4 Töchter, 4 Töchter hatten die im Alter von 2 bis 11 Jahren, hat er mit dem Schiff vorgeschickt, dass sie nach England zurückfahren. Und er wollte dann 1 Woche oder 2 Wochen später nachkommen. Und dieses Schiff ist eben auf dem Nordatlantik, hat Schiffbruch erlitten und alle vier Töchter sind ertrunken. Die Frau ist gerettet worden mit einem kleinen Rettungsboot, ist dann irgendwie bei einem anderen Segler noch bis England gekommen, hat ihm dann telegrafiert und hat dann geschrieben, saved alone, also sie ist die Einzige, die überlebt hat. Und das so ein Mann, der gerade wirtschaftlich schon Schiffbruch erlitten hat. Und er ist dann gebrochen, das kann man sich vorstellen, in das nächste Schiff gestiegen und als dieses Schiff in etwa an der Stelle war, wo vor 2-3 Wochen eben das andere Schiff gesunken ist, wo seine Töchter ertrunken sind, das hat der Kapitän ihm gezeigt, hier war das in etwa, da hat er diese Worte gesagt, it is well with my soul, es ist okay, es ist in Ordnung für meine Seele. Und hat daraus dann dieses Lied geschrieben. Im Deutschen heißt es, mir ist wohl in dem Herrn, ja. Und das finde ich halt unglaublich. Der Mann ist sicherlich gebrochen gewesen, auf die eine oder andere Weise, aber er hat letztlich gesagt, meine Seele und auch mein Glauben in Gott ist nicht gebrochen, es ist in Ordnung für meine Seele. Und ich glaube, das lag daran, dass er verstanden hat, dass er selbst nicht das Recht hatte, für sein Leben damit gesegnet zu sein, nicht das Recht hatte, seine Kinder aufwachsen zu sehen, wie sie vielleicht später mal heiraten. Es wäre ein großer Segen gewesen und eine große Freude ist das, wem das geschieht. Aber er hatte kein Recht darauf, kein Anrecht. Insbesondere nicht, wenn er daran denkt, welches Recht ihm einzig und allein gegeben ist durch das, was Christus getan hat. Christus hat auch alle Rechte, die er in sein Leben, auch an seine Gottheit hatte, letztlich aufgegeben, ist am Kreuz gestorben. Damit hat er sich sämtliche Rechte erstmal entledigt. Und das einzige Recht, was dieser Horatio Spafford, der das geschrieben hat, was er erkannt hat, ist letztlich, dass er sich daran halten kann. Das, was Christus für ihn getan hat, das hat er erlebt, ist sein einziges Recht, was er letztlich hat. Und alles andere hat er aufgeben müssen, einfach durch dieses Schicksal. Aber es hat seinen Glauben total verändert, dass er gesagt hat, das ist in Ordnung für mich und es ist wohl mit, ich bin wohl mit Gott, es ist in Ordnung für meine Seele. Letzte Woche, ich habe das gerade gelesen, wurde wieder dieser Weltverfolgungsindex von Open Doors veröffentlicht fürs nächste Jahr. Gibt nicht so viel Neues unter der Sonne, außer dass die Zahl der verfolgten Christen wieder zugenommen hat. Ja, und ich denke, wir können uns manchmal auch nicht vorstellen, wie so das Christenleben eines Christen in Nordkorea oder in China aussieht. Aber ich glaube, Millionen und Abermillionen von Christen wissen längst, dass sie vom Leben letztlich nichts zu erwarten haben. Das Einzige, worauf es sich lohnt zu schauen, ist Jesus. Wenn du was von deinem Leben erwartest, lass es lieber. Und viele Christen haben das schon verstanden, aber das sind die Christen, die verfolgt werden. Die wissen, dass sie in diesem Leben nicht mehr viel zu erwarten haben. Nur wir Christen, ich denke, es ist ein westliches Denken. Wir denken, wir könnten neben Gott auch noch etwas anderes Großes von unserem eigenen Leben erwarten. Ganz häufig sieht unser Leben ziemlich gut aus. Das liegt daran, dass wir in Deutschland vielleicht geboren wurden oder in Amerika oder in Kanada. Aber auch dort kann uns sowas passieren, wie eben diesem Verfasser dieses Liedes. Ich glaube, das Höchste, was wir vom Leben erwarten können, ist, Gott kennenzulernen, wie er wirklich ist. Das ist das Einzige. Und der Weg dorthin ist die Gottesfurcht. Und wie sieht das jetzt praktisch aus? Deswegen die Verse 14 und 15 sich noch anzugucken. 14 und 15 sagen, der passe auf, was er sagt, dass er nicht lügt und mit Worten betrügt. Der tue das Gute und wende sich vom Bösen ab. Der mühe sich um Frieden mit seiner ganzen Kraft. Das ist halt jetzt so eine Aufzählung. Ich will einfach nur ganz kurz anschneiden, was so die einzelnen Teile in dieser Aufzählung vielleicht bedeuten könnten. Der passe auf, was er sagt. Das heißt, wir sollen Acht geben auf unsere eigenen Worte. Wir sollten unsere Zunge hüten. Der passe auf, dass er nicht lügt, heißt, wir müssen Acht geben, ob wir wirklich auch immer in der Wahrheit leben. Ist das, was wir sagen, wirklich die reine Wahrheit oder ist es manchmal vielleicht ein bisschen verkürzt, so von der Seite dargestellt, die uns am ehesten schmeichelt oder die uns in einem guten Licht darstellt? Weichen wir davon nicht ein bisschen manchmal ab? Der tue das Gute. Verfolgen wir in unseren Taten wirklich selbstlose Ziele? die erst einmal dem anderen Gutes tun. Oder, und was ist überhaupt gut? Jesus hat mal gesagt, was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein im Himmel. Und ja, deswegen denke ich, tun wir wirklich immer nur Gottes Willen. Der wende sich vom Bösen ab. Das Böse meint eben auch das Sündige. Wenden wir uns wirklich von der Sünde ab, wissen wir überhaupt, was für Gott alles Sünde ist, beziehungsweise wo sie schon anfängt? Da gibt's in der Bergpredigt genug Lehren von Jesu, die uns das unbequem vor Augen halten, wo letztlich die Sünde schon anfängt in unseren Gedanken. Und dann eben das Letzte, da mühen wir uns wirklich um Frieden mit ganzer Kraft. Und auch da fällt mir wieder so mein eigenes Recht ein. Wie viele Konflikte auch mit meinem Mitmenschen wären in meinem Leben gar nicht da, wenn es mir nicht letztlich um mein Recht gehen würde, wenn es mir nicht doch wichtig wäre, dass mir am Ende Gerechtigkeit zukommt. Das Miteinander mit anderen Menschen würde doch, denke ich, anders aussehen, wenn es nicht so um unsere eigenen Befindlichkeiten immer ginge. Das ist jetzt so die Aufzählung, die uns die Bibel gibt, auf dem Weg, Gottes Furcht zu erlernen. Und ich finde, man kann diese Aufzählung auch einfach zusammenfassen, indem man sagt, wir müssen lernen, auf Gottes Wegen zu gehen, ihm gehorsam zu sein. Das ist letztlich das, was Christus vorgelebt hat. Wir müssen lernen, auf seinen Wegen zu gehen. Das tun wir nicht natürlich. Es ist ein ganz schön harter Weg, gerade Gehorsamkeit Gottes Wort gegenüber. Es ist halt nicht so schön und flauschig, wie einfach nur den Frieden zu halten. Aber es ist ein Teil davon. Und ich denke, dass uns das ziemlich ernüchternd vorkommt, wenn wir jetzt so die Jahreslosung angucken oder eben einfach diese vier Verse in dem Zusammenhang, wo es drin stehen, hat auch ein bisschen, glaube ich, schon wieder was mit dieser falschen Denkweise zu tun, mit unseren Rechten. Wir denken ganz häufig, was kommt da für mich bei rum? Selbst bei der Bibel oder bei Glaubensdingen denken wir manchmal, wenn ich das und das so mache und das so lebe, was springt denn für mich dabei heraus? Also, da müsste mich doch Gott dafür segnen. Oder da müsste ich doch irgendwie aufsteigen im Glauben oder wachsen. Das müssten doch auch die anderen sehen. Selbst da merkt man, wie leicht wir uns letztlich selbst in den Mittelpunkt stellen wollen, selbst in Glaubensdingen. Und in dem, wie wir zu Gott hinwachsen wollen, sind wir ganz leicht dabei, uns wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch das hat etwas damit zu tun, dass wir letztlich nicht das wirkliche Bild von Gott haben, was uns eigentlich in Ehrfurcht setzen würde. Da wäre uns klar, bei Gott geht es gar nicht darum, dass wir im Mittelpunkt stehen, sondern dass er im Mittelpunkt steht. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Oder was ist das Fazit? Mir hat es geholfen zu verstehen, dass unsere vermeintlichen Rechte, dass wir uns so erhoffen, was wir uns so erhoffen vom Leben, dass selbst letztlich, wenn diese vermeintlichen Rechte sich erfüllen sollten, sie uns in der Regel oder auch nicht langfristig glücklicher machen. Das ist wirklich so. Kurzfristig vielleicht schon, aber dann denken wir übers Nächste nach, was wir gerne auch noch hätten. Oder was zu unserem Glück noch fehlt. Das fällt uns sehr schnell ein. Sobald das erreicht ist, denken wir ans Nächste. Ja, wir sind nicht zufrieden damit. Und ich glaube, Gott weiß längst, was uns alleine vollkommen glücklich macht. Und das ist nur er selbst. Und ihn besser kennenzulernen. Weil wenn wir Gott, da ist es nämlich so, das haben wir nicht erreicht. Erst wenn wir ihn vielleicht sehen in der Ewigkeit. Und selbst dann haben wir die Ewigkeit Zeit, ihn wirklich noch weiter kennenzulernen. Weil er endet nie. Er ist ewig. Das ist kein Ziel, das wir jemals abhaken werden. Und weil es letztlich uns immer weiter, also es gibt uns Sättigung, aber es macht uns auch weiter durstig und hungrig, danach Gott mehr kennenzulernen, ist es halt etwas, was nicht einfach erledigt ist und dann weg, sondern es füllt uns tatsächlich aus. Gott, diese Sehnsucht, die kann Gott stillen. Er füllt sie auf und er ist auch der Einzige, der uns dieses Glück geben kann. Ich hatte ja vorhin erzählt, wie das war am Anfang, als wir dort nach Afrika hingezogen sind und wir haben gemerkt, Gott hat so Stück für Stück unsere Rechte weggenommen. Da ist immer noch, ich glaube, ja, also da musste auch ein bisschen Stolz, da musste auch Stolz geboren werden, auf jeden Fall. Da ist immer noch was da und immer noch genug leider da. Aber im Rückblick müssen wir sagen, das, was wir abgeben konnten und lernen konnten, worauf wir kein Recht haben, das hat uns letztlich glücklicher gemacht, weil wir nicht mehr danach streben müssen. Wir müssen es nicht mehr haben. Wir sind glücklicher und wir haben das Gefühl, wir erleben mehr in unserem Leben, weil wir diese Rechte eben nicht mehr haben. Und deswegen bin ich dankbar dafür, dass er sie weggenommen hat, denn letztlich hat sie immer durch sich selbst ersetzt. Durch Gemeinschaft mit ihm, dadurch, dass man vielleicht anderen dienen konnte, andere wurden gesegnet, dass man selber weniger hatte. Und das gibt einem, auch wenn man es zuerst nicht für möglich hält, letztlich mehr Glück, mehr Erfüllung. Ja, ich glaube, wir brauchen diese Ehrfurcht vor Gott und auch eine heilige Furcht davor, dass Gott einfach so uns, wenn er uns einfach so in seiner ganzen Macht begegnen würde, wenn wir so vor ihm stehen würden, ich glaube, dann würde es uns wirklich so gehen wie Paulus auf diesem Weg nach Damaskus. Der ist auch niedergefallen, ist blind gewesen, der war echt schockiert davon, wie rein Gott ist. Und er hat ihn ja nur ansatzweise vielleicht gesehen, wenn überhaupt. Es ist eigentlich, die Bibel sagt, es ist erschreckend, in der Hand des lebendigen Gottes zu sein. Das alles meint nicht, dass Gott nicht auch natürlich Liebe ist und das sein Wesen ist. Aber zu denken, wir könnten Gott einfach leicht nehmen oder auf die leichte Schulter nehmen, ist wirklich ein Irrglaube, der uns manchmal zu leicht, denke ich, unsere Wege gehen lässt. Wir fangen da nicht mehr an, wirklich nach Gott zu fragen, wer wirklich ist, und nach ihm zu suchen. Ich glaube, das ist das Anliegen, was David hier hat. Er sagt, sucht Gott nicht auf eure eigenen Wege, sucht ihn in Gottes Furcht und geht seine Wege. Das ist diese Aufzählung, die wir in Vers 13, in Versen 14 und 15 haben, wo auch die Jahreslosung mit drin ist. Sucht ihn auf seinen Wege. Achtet darauf, dass ihr das geht, was er vorgelebt hat, dass ihr seinem Wort gehorsam seid. Und ich glaube, je mehr wir ihn auf diese Art und Weise kennenlernen, desto klarer wird auch sein Charakter und desto mehr erkennen wir ihn auch, wie er ist. Ganz zum Schluss noch, in meiner Bibel ist der 34. Psalm überschrieben mit der Überschrift von Ängsten befreit. Basic Training haben wir letzte Woche gehört, dass die Überschriften ja nicht vom Geist eingegeben sind, also nicht inspiriert sind und in dem Sinne nicht so dazugehören. Sie helfen uns ein bisschen, ja, das zu verstehen, worum es da geht. Aber es ist das krass. Es heißt von Ängsten befreit. Das ist das Thema. Und in diesem Psalm ist als Thema von diesem Kernbereich von Versen 12 und 15, die Frage, also ist das Thema Gottesfurcht zu erlangen. Und das finde ich, ist ja fast wie so ein Antagonismus. Ja, von Ängsten befreit, wie? Indem du anfängst, Gott zu fürchten. Und es ist aber wirklich so. Ich glaube, das ist der Schlüssel zur Befreiung. Und wie viele Menschen heutzutage leiden unter Ängsten oder leiden nur unter Sorgen. Jeder neue Tag macht einem Sorgen. Und ich glaube, David hatte etwas verstanden, indem er gesagt hat, das ist der Weg, von Ängsten befreit zu werden oder von Sorgen, nämlich eine Ehrfurcht vor Gott zu empfinden und eine Gottesfurcht zu lernen, weil es letztlich die einzige Furcht ist, die wir im menschlichen Leben wirklich nötig haben. Wenn wir Gott fürchten, das bedeutet, wir gehen auf seinen Wegen, ja? Dann leitet er uns auf seinen Wegen, weil dann haben wir etwas festgelegt, wie wir ihm begegnen wollen, nämlich in Ehrfurcht. Dann führt er uns auf seinen Wegen und auf seinen Wegen werden wir ihn mehr erkennen. Und wenn wir ihn mehr erkennen, verstehen wir auch, dass wir letztlich nichts auf dieser Erde fürchten müssen, nur ihn allein. Und das befreit uns von den Ängsten. Das ist mein Wunsch für uns, dass wir das lernen und dass dieser Psalm und auch eben diese Jahreslosung, aber sie ist besser im Kontext zu lesen, uns darin ermutigen und da auf diesen Weg hinbringen. Amen.